Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Guten Abend. Am Ende dieses denkwürdigen Tages, das Staatsbegräbnis für Königin Elisabeth II. Viel Tradition, wenig Moderne, eine perfekte Prozession. Über die Inszenierung dieses Tages werden wir gleich sprechen. Außerdem besuchen wir eine Ausstellung im Kunsthistorischen Museum in Wien über Idole und Rivalen. Und wir erfahren, warum zahlreiche Architekten Schluss mit dem Abriss fordern und ein Abrissmoratorium an die Bundesbauministerin Geiwitz geschickt haben. Es war ein denkwürdiger Tag und am Ende des Tages wollen wir darüber nachdenken, was wir gesehen und gehört haben. Diese Inszenierung der Trauer, der geschmückte Sarg, die traditionellen Gewänder und Gala-Uniformen, das Gehen, Schreiten, Marschieren, das Innehalten, das Verstummen, das Glockengeläut, die Salutschüsse, dieser so minutiös durchgeführte Ablauf. Hunderttausend auf den Straßen haben es gesehen, viele Millionen Menschen vor den Fernsehbildschirmen. Ein wirklich denkwürdiger Tag, dieser 19. September 2022. Zu mir ins Studio gekommen ist der Historiker Leonhard Horowski. Er ist Kenner des britischen Königshauses und Autor des Sachbuches »Das Europa der Könige«. Herr Horowski, schönen guten Abend.
Guten Abend.
70 Jahre lang hat Königin Elisabeth II. Regiert. Die britischen Zeitgenossen haben also keinerlei Erfahrung mit einer solchen Trauerfeier. Nach welchem Drehbuch ist denn dieser Tag abgelaufen? Wer hat das denn geschrieben?
Das ist immer ganz faszinierend. Wie Sie schon sagen, die lange Zeit macht die Dinge noch schwieriger, aber auch grundsätzlich ist es natürlich so, dass selbst die besten Aufzeichnungen über solche Zeremonien manche Details nicht berücksichtigen können, zumal wenn sich in der Zwischenzeit die Welt vollkommen verändert hat und manche Dinge technisch zum Beispiel besser gehen oder nicht mehr gehen. Es gibt ein allgemeines Drehbuch und das ist der Präzedenzfall. Die Grundidee ist immer, mittelalterliche Beerdigungen oder frühneuzeitliche Beerdigungen nachzuahmen. Aber natürlich im Lauf der Jahrhunderte haben sich viele Dinge nach und nach verändert. Und die zusätzliche Komplikation ist, dass das Ganze zwar Staatsbegräbnis heißt, dadurch aber nicht etwa von irgendeiner wohlorganisierten Staatsbehörde organisiert wird, sondern vom Erbmarschall des Königreichs England, dem Herzog von Norfolk. Und der Herzog von Norfolk hat dieses Amt, weil es seit dem 15. Jahrhundert in seiner Familie erblich ist. Er hat es geerbt. Das letzte Mal, dass jemand aus seiner Familie eine solche Zeremonie organisiert hat, war sein Großonkel vor 57 Jahren. Das heißt, diese Leute improvisieren und machen das fast als Hobby.
Verstehe ich das richtig, dass da verschiedene Zeremonien ja quasi ineinander geschoben wurden?
Genau, das ist die Komplikation. Das heißt Staatsbegräbnis, aber es ist erstens eine religiöse Zeremonie, zweitens eine höfisch-dynastische Zeremonie. Früher war es historisch auch eine Zeremonie des Adels, jetzt nicht mehr. Es ist eine militärische Zeremonie und es ist letztlich eine Staatszeremonie, obwohl der moderne britische Staat dabei fast unsichtbar bleibt. Man sieht mal kurz die Premierministerin, Politiker und Abgeordnete sitzen im Parkett quasi als Zuschauer, aber sie sind als Akteure fast unsichtbar, interessanterweise.
Gab es denn für Sie im Ablauf Überraschung oder war das alles wie seit Jahrhunderten vorhersehbar, vielleicht bis aufs Wetter?
Also es ist immer schwierig, weil natürlich auch mich Dinge überraschen können, die schon über Jahrhunderte so waren und ich hatte sie vorher nicht wahrgenommen.
Manchmal noch nie live gesehen.
Manchmal, genau, das kommt erschwerend hinzu. Manchmal freut man sich über Sachen, die man wiedererkennt. Zum Beispiel haben sowohl die Gentlemen at Arms als auch die Yeomen of the Guard, das sind mittelalterliche Leibgardetruppen, die keine Funktion mehr haben, außer zeremoniell, trugen ihre Hellebarden mit den Spitzen nach unten. Das hat mich sehr gefreut, weil das genauso beim Begräbnis des großen Kurfürsten 1688 in Berlin so war. Wenn man mal davon abgesehen wird, dass die Leibgardisten damals ihre Hellebarden hinter sich am Boden schleifen ließen. Das ist ein symbolisches Zeichen, um zu zeigen, die Welt ist aus den Fugen. Wir sind das eine Mal besiegt worden. Unsere Waffen tragen wir nach unten mit den Spitzen, wie Besiegte, weil der Tod stärker ist selbst als dieses Militär.
Mir ist heute wieder einmal die unglaubliche Macht der Musik bewusst geworden. All die prunkvollen Gegenstände, die sichtbare Tradition, die Krone, das Zepter, die Trauermärsche, der Reichsapfel, das sind Zeichen der Macht. Der Klang der Musik allerdings, ja genau, die Trauermärsche, der wunderbare geistliche Gesang in den Gottesdiensten, das sind ja nicht Zeichen der Macht, sondern das sind Zeichen, könnte man sagen, der Menschlichkeit. Gerade auch in der Kombination mit der Stille, die wir auch erlebt haben, fand ich sehr bewegend eigentlich dieser Moment. Sehen Sie das von der Dramaturgie ähnlich?
Ja, also erstens, wie Sie schon sagen, der Wechsel von Musik oder anderen Geräuschen und Stille ist allein schon ein dramaturgisch wertvolles Element, auch weil in der Stille ja ein Warten enthalten ist, das quasi Demut gegenüber dem Anlass signalisiert.
Und oder? Vor der Stille das Ausklingen.
Ja, ja. Und dann, wenn man sich die Musik näher anschaut, das sind auch mindestens drei verschiedene Elemente. Das sind, wie Sie sagen, die geistliche Musik, die in der Tat sehr schön ja was Seelentröstendes hat. Man kommt raus und bei der Prozession wird militärische Musik gespielt, wo also vor allem die Trommeln, eigentlich sollten die gedämpft sein, aber wenn das die gedämpften Trommeln waren, möchte ich nicht die ungedämpften hören, wo tatsächlich die Dudelsäcke und die Trommeln Musik machen, die im 17. Jahrhundert für eine Schlacht nötig war und dann später zum Beispiel zum Vertreiben indischer Kampfelefanten militärisch benutzt wurde. Und als letztes hat man dann, als der Sarg versenkt wurde in Windsor, hat man einen Dudelsackpfeifer ganz alleine spielen gehört, was zum Beispiel ein, wenn Sie so wollen, relativ intimes Signal ist, obwohl es gleichzeitig auch genau das ist, was ein schottischer Hochlandstammeshäuptling hätte spielen lassen, bei einer Beerdigung. Also ganz verschiedene Signale, die unterschiedlich, die, wenn Sie so wollen, die Innerlichkeit oder das äußere Drama anspielen.
Also eine Krone mit Diamanten, die kann keinen Trost spenden. Musik kann das sehr wohl.
Dürfte man annehmen, aber natürlich ist es gleichzeitig immer auch eine Machtinszenierung. Deswegen ist es ganz kurios, dass wir eben jetzt dabei zusehen, wie diese Machtinszenierung um eine Person herum gemacht wird, die nicht mehr die Macht hat, während die, die tatsächliche Macht haben, nur Zuschauer sind. Das macht es für mich interessant paradox. Wenn ich mir das vergleiche mit den Zeremonien des 18. Jahrhunderts, dann sieht man, wie dort das noch viel stärker in eins fiel. Und wie dort deswegen auch die Inszenierung martialischer und, wenn Sie so wollen, dramatischer war. Hier sind viele Elemente, die, obwohl sie für uns schon sehr pompös wirken, relativ privat sind, verglichen damit, dass zum Beispiel 1797 im alten Berliner Dom Friedrich Wilhelm II. Ähnlich versenkt wurde, übrigens mit Hofbeamten, die mit versenkt werden, schöne symbolische Geste in die Gruft, während nicht nur ein Opernchor unglaublich dramatische Musik spielte, sondern 25 Geschütze drumherum schossen und also die Stadt zum Wackeln brachten. Im Vergleich dazu ist das hier streckenweise eine zurückhaltende Zeremonie gewesen.
Herr Horowski, alle europäischen Monarchien krönen ihre Könige nicht mehr. Diese Zeremonie gibt es nur noch in Großbritannien. Ihre Prognose, wird sich King Charles III. Krönen lassen?
Oh, absolut. Das wird von der britischen Monarchie wird das erwartet. Alle anderen europäischen Monarchien haben es sich abgewöhnt, weil man das Gefühl hatte, es ist zu viel des Guten im 19. Jahrhundert. Aber ich bin absolut sicher, dass es diese Krönung geben wird. Man weiß nur noch den Termin nicht. Aber wer immer diese Zeremonie gesehen hat und glaubt, das war ja schon ganz viel, dem kann man nur empfehlen, sich die Krönung anzuschauen. Das wird dann wirklich das große dramatische Ereignis werden, weil selbst wenn man es abspeckt gegenüber dem, was 1953 passiert ist, das eben doch die allerhöchste Staats- und Kronzeremonie überhaupt ist.
Und man muss natürlich sagen, König Charles, der neue Chef der anglikanischen Kirche auch. Das ist genau. Ja nicht ganz unwichtig.
Der erste Geschiedene seit 1714, aber der Gründer war ja auch geschieden.
Die Monarchie hat 1500 Jahre gehalten und das wird prognostisch
meines Erachtens
weiter so gehen.
Dürfte das jedenfalls in unserer Lebenszeit erstmal relativ ungestört weitergehen. Großbritannien hat alle Arten von Verfassungsproblemen, aber da wäre die Monarchie höchstens ein Kollateralschaden, wenn andere Dinge geändert werden. Es gibt meines Erachtens keinen großen Drang, die abzuschaffen.
Ein denkwürdiger Tag, das Staatsbegräbnis für Elisabeth II. Live hier im Studio der Historiker Leonhard Horowski. Vielen Dank und einen guten Abend.
Ich habe zu danken.
Am Samstag ist das 22. Internationale Literaturfestival Berlin zu Ende gegangen. Rund 200 Autorinnen und Autoren haben dort ihre Werke vorgestellt. Und kurz vor dem Finale ist in der Taz ein Artikel erschienen, in dem massive Vorwürfe gegen den Gründer und Leiter des Festivals, Ulrich Schreiber, formuliert wurden. Von schlechten Arbeitsbedingungen ist da die Rede und von Machtmissbrauch, von einem toxischen Arbeitsklima und von Drohungen gegenüber Untergebenen. Es gibt eine ganze Reihe von Mitarbeiterinnen, das sind alles Frauen, die bereit sind, von ihren Erlebnissen zu berichten. Unserer Redaktion sind die Namen bekannt. Doch wir wollen heute mit dem Leiter des Festivals selbst sprechen, dem Adressaten der Vorwürfe. Guten Abend, Herr Schreiber.
Guten Abend.
Wie würden Sie denn Ihren Führungsstil, um den es ja geht, wie würden Sie den beschreiben?
Ich habe dafür keinen Begriff, aber ich glaube nicht, dass das Bild, das in der Taz und in der Kommunikation mit den politischen Entscheidungsträgern von mir gezeichnet wurde, dass das richtig ist. Ich halte es für völlig überzogen. Wutausbrüche kommen so gut wie nicht vor. Allerdings erhob ich in einzelnen Situationen meine Stimme, wenn zum Beispiel Prioritätensetzungen nicht umgesetzt wurden. Kündigungsandrohungen, wurde mir ja vorgeworfen, sind mitnichten an der Tagesordnung. Ich habe im Frühjahr 2021 den Beschäftigungsstatus von zwei Mitarbeiterinnen in Frage gestellt. Eine davon kündigte später selbst und eine andere ist nach wie vor seit 6 Jahren beim ILB beschäftigt. Und zugegeben, ich mag in einigen Situationen in der Vergangenheit nicht angemessen reagiert haben, aber das bedauere ich. Die hohe Arbeitsbelastung, vor allem in der Vorbereitung des diesjährigen Festivals, habe ich falsch eingeschätzt. Ende August, also kurz vor Beginn des 22. ILB, kam auch noch die unvermeidbare Belastung nach einer Kündigung unserer bisher gemieteten Räume des Umzugs in ein neues Büro hinzu. Mir gehen die Vorwürfe nahe. Im Vordergrund steht für mich das ILB und die Personen, die es ausmachen. Und auch das im engeren Sinn.
Das klingt so ein bisschen nach Ecken und Kanten, mit denen man auch mal anecken kann. Ist das so einigermaßen beschrieben von mir, richtig?
So kann man es sagen, ja.
Jetzt haben Sie ja auch die extreme Arbeitsbelastung angesprochen, Herr Schreiber. Unter welchen Bedingungen arbeiten denn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Schildern Sie das doch mal, damit man sich ungefähr eine Vorstellung machen kann von der Intensität des Festivals und von der Intensität der Arbeit.
Naja, Bedingungen, also wir haben ein Büro, in dem gearbeitet wird. Es sind 10 Festangestellte mit 20 bis 40 Stunden übers Jahr beschäftigt, 13 Praktikantinnen, die wie bezahlt werden wie Praktikantinnen der Berlinale. Es gibt 2 MSJler, die werden auch entsprechend den Gesetzen vergütet.
Die also ein freiwilliges Jahr machen.
Richtig, ja. Und während des Festivals kommen noch 15 Personen dazu, die über dem Mindestlohn, übrigens deutlich, die meisten über dem Mindestlohn, also mit 16 Euro in der Stunde bezahlt werden. Das sind so etwa Spielstättenleiterinnen und Produktionsleiterinnen und 45 Ehrenamtliche für Autoren und Bühnenbetreuung.
Ja. Diese Wutausbrüche, von denen Sie gesagt haben, die gab es nicht. In der Taz steht, die waren an der Tagesordnung. Also das ist nicht nur eine qualitative Aussage, sondern auch eine quantitative Aussage. Wie kommt es zu dieser Diskrepanz der Wahrnehmung?
Das ist einfach absurd. Wie gesagt, ich halte das Bild, das da in der Taz gezeichnet wurde, für völlig überzogen. Es mag mal hier und da Wutausbrüche oder das mag den einen oder anderen geben, der das Anheben der Stimme, meiner Stimme, als Wutausbruch bezeichnet. Aber das ist mitnichten an der Tagesordnung. Es kommt vielleicht ein paar Mal im Jahr vor, wenn in Konflikten, das ist richtig. Aber also ich würde das nicht als Wutausbrüche bezeichnen. Und Tagesordnung ist einfach absurd.
Und also auch diese Kündigungsandrohung, also die Androhung mit dem Rausschmiss, das ist nicht hier Führungsstil. Gehört nicht zu Ihrem Repertoire.
Natürlich, ich habe doch eben gesagt, es gab im letzten Jahr 2 Situationen, das habe ich Ihnen ja gerade erklärt, da habe ich mit Kündigung in der Tat gedroht, in diesem Jahr nicht. Und normalerweise ist das überhaupt nicht, also das zeigt ja schon die Zahl dieser Androhungen, dass es schon mal gar nicht an der Tagesordnung ist und auch nicht in so einer Monatsordnung oder so oder Halbjahrsordnung.
Langjährige Mitarbeiterinnen haben die Vorwürfe erhoben. Also ich gehe mal davon aus, dass es also keine Praktikantinnen waren. Wenn die mit ihren Beschwerden dann zunächst nicht gehört werden und dann sogar bis zum Bundeskulturministerium gegangen sind, Herr Schreiber, dann muss doch der Leidensdruck wirklich hoch gewesen sein. Haben Sie die Klagen unterschätzt?
Ja, ich habe auf jeden Fall im April unterschätzt das Bedürfnis der Mitarbeiterinnen, also einiger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die haben ja nicht alle unterschrieben und vor allem also mit Praktikantinnen habe ich überhaupt gar keinen Konflikt gehabt im letzten Jahr und auch kann mich nicht an irgendeinen Konflikt mit irgendeiner Praktikantin oder einem Praktikanten im letzten Jahr erinnern. Aber ich habe auf jeden Fall unterschätzt das Bedürfnis, dass über Arbeitskultur gesprochen werden sollte, dieses Bedürfnis des Teams. Das erstmals im April ist es vorgetragen worden. Und das ist natürlich ein Fehler von mir. Dem hätte ich nachgehen müssen, ganz klar.
Angekündigt wurden nach dem Bekanntwerden der Vorwürfe unverzügliche Gespräche mit allen Beteiligten. Sie haben, Herr Schreiber, strukturelle Veränderungen angekündigt, keine personellen Veränderungen. Mit 71 Jahren könnten Sie ja dem Druck, unter dem Sie bei der Organisation eines solchen Festivals ja auch stehen, nachgeben und jüngeren Platz machen. Kommt ein Rückzug für Sie nicht in Frage?
Also ich bin ja mit dem Bund und auch mit der Stadt Berlin im Gespräch. Da geht es um die Perspektiven. Erstmal geht es um strukturelle Änderungen in der Arbeit. Und zunächst mal kommt ein Rückzug nicht in Frage, aber mittelfristig natürlich schon. Da sind auch Gespräche und Gedanken artikuliert worden.
Was könnten das denn für strukturelle Änderungen sein, von denen Sie sprechen?
Also zum Beispiel die Verringerung der Zahl der Autorinnen und Autoren, die eingeladen werden, und auch die Zahl der Veranstaltungen und gleichzeitig die bessere Bestückung der Arbeitsbereiche durch Personal.
Kann ich das so zusammenfassen, Herr Schreiber? Sie bedauern Ihr Verhalten nicht und finden Ihren Führungsstil in Ordnung?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe doch eben gesagt, dass ich meine Fehler bedauere, die es in der Tat gibt. Das habe ich doch jetzt im Interview deutlich gesagt. Und mein Führungsstil finde ich, also da gibt es erheblichen Luft nach oben, das ist mir auch klar. Ich gehe davon aus, wir sind ja jetzt in einem Supervisionsprozess und auch in Gesprächen, dass wir nicht von heute auf morgen, aber sicher mittelfristig eine wesentlich bessere Situation im Team haben werden als jetzt in der Vergangenheit.
Die Vorwürfe gegen den Gründer und Direktor des Internationalen Literaturfestivals Berlin, Ulrich Schreiber, und seine Reaktion darauf. Ich bedanke mich für das Gespräch.
Ich danke Ihnen auch.
Das Wetteifern, das Bessermachen als der andere, dieses sich gegenseitige Messen ist ein Impuls seit Menschengedenken. Schon die Götter haben ihre Kämpfe ausgetragen und das nicht nur zum Vergnügen. Und heute ist vor allem der Sport der Tummelplatz, um sich zu beweisen oder zumindest um zu beweisen, dass der andere nicht ganz so gut ist. Auch in der Kunst gab es schon immer Konkurrenzdenken, Wettkampf. In der Musik ist daraus zum Beispiel ein Spiel geworden in Form des Concertare, des Wetteiferns zwischen dem Solisten, dem Individuum und dem Orchester, dem Kollektiv. Auch in der Kunstgeschichte ist der Wettkampf ein Thema. Wer kann realistischer malen, könnte man zum Beispiel fragen, oder wer kann eine Geschichte künstlerisch plastischer ausdrücken? Das Ganze ein weites Feld. Die österreichische Kunsthistorikerin Sabine Haag hat diese Idee aufgegriffen und eine Ausstellung initiiert. Sie ist die Generaldirektorin des Kunsthistorischen Museums in Wien und jetzt am Telefon. Frau Haag, schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Was hat denn Künstler zum Beispiel in der Renaissance überhaupt auf die Idee gebracht, miteinander zu konkurrieren? In welchem Rahmen haben denn solche Wettbewerbe stattgefunden?
Also solche Wettbewerbe konnten entweder auf eigene Initiative ergriffen werden, indem man das Werk eines berühmten Künstlers gesehen hat und den einfach übertreffen und herausfordern wollte. Es konnte aber auch ein Ringen sozusagen um den Auftraggeber sein. Es konnte aber zum Beispiel auch ein Auftrag ergehen an einen berühmten Künstler, wie zum Beispiel Michelangelo und wenig später dann an Leonardo. Und die beiden haben sich dann natürlich gegeneinander konkurrenziert. Also es ging wirklich darum, sozusagen Aufmerksamkeit zu erringen. Es ging um den Wettstreit der Künste an sich. Aber es ging natürlich auch darum, die besten Aufträge zu bekommen. Und man wollte Sieger werden in diesem Wettstreit.
Gut, besser, am besten. Die Ergebnisse werden in der modernen Zeit, in der modernen Welt ja gemessen. Da gibt es klare Kriterien, Sekunden, Zentimeter, Tore, Punkte. So einfach ist es in der Kunst selbstverständlich nicht. Wie wurde denn damals ein Sieger zum Beispiel ermittelt?
Ja, also interessanterweise, unsere Ausstellung beginnt ja schon in der Antike, als drei verschiedene Bildhauer damit beauftragt wurden, eine Artemis-Statue zu entwerfen und umzusetzen. Und interessanterweise in diesem Wettstreit der Antike waren es die Künstler selbst, die als Juroren angetreten sind. Und jeder hat natürlich selbst seine eigene Statue, seine eigene Skulptur als die beste angesehen. Und gemeinsam hat man sich dann auf eine Siegerstatue verständigt. Dieses sehr einvernehmliche Feststellen und auch Zusammenstellung der Jury, das hat sich später dann natürlich auch noch verändert. Und es war nicht immer freundschaftlich, wie sich diese Wettstreite eben ausgetragen wurden. Und interessanterweise ging es ja auch noch darum, dass nicht immer nur die Maler oder die Bildhauer sich miteinander verglichen haben und konkurrenziert haben, sondern es gab ja auch den Wettstreit unter den Künsten, den sogenannten Paragonen. Kunstszene, also der Wettstreit darüber, welche Gattung der Kunst denn die eigentlich bessere sei, die Malerei oder die Skulptur zum Beispiel.
Jetzt gibt es in der Ausstellung im Kunsthistorischen Museum in Wien ja immer Gegenüberstellungen, glaube ich. Können Sie vielleicht mal einige Beispiele nennen? Welche Werke sind denn da gegenübergestellt?
Ja, also ganz fulminant, gleich im ersten Saal sind eben, geht es um den Wettstreit in der Antike, diese drei antiken Statuen, die ursprünglich in Bronze ausgeführt waren, von denen sich heute keine erhalten hat, sondern eben nur die Marmorskulptur, die römische Kopie und dann eben noch Gipsabgüsse nach diesen Skulpturen. Dann besonders spektakulär ist natürlich auch zum Beispiel das Thema des Ganymed, das von Michelangelo erfunden wurde, visuell sehr überzeugend umgesetzt wurde und von Rubens in späterer Zeit, dann eben in der Barockzeit, noch fulminant umgesetzt wurde. Eine besonders schöne Gegenüberstellung ist zum Beispiel ein Gemälde von Tizian, die Danae, die eine Komposition, eine bildhauerische Komposition von Michelangelo, die Notte in San Lorenzo aufgreift und hier zu sehen, Malerei und Skulptur in einer Reduktion des Gian Bologna miteinander vergleichend zu sehen, das ist ganz besonders spektakulär.
Die Ausstellung im Kunsthistorischen Museum in Wien heißt Idole und Rivalen. Ein Idol ist ja zunächst mal ein Vorbild, also ja. Da steht der Wettbewerb nicht im Vordergrund, sondern das Nacheifern, kann man das so sagen?
Ja, beziehungsweise ein Idol hat auch etwas Nacheiferndes im positiven Sinne zu tun und interessanterweise zum Beispiel wird das anhand von zwei weiblichen Künstlerinnen dargestellt, Sofonisba Anguissola, die mit ihrem sehr bekannten kleinen Selbstporträt aus unseren eigenen Sammlungen vertreten ist, mit einem Porträt der Lavinia Fontana aus den Uffizien, die ganz konkret eben auf Sofonisba reagiert, aber eben nicht im konkurrenzierenden Sinne, sondern im wertschätzenden Sinne. Frauen zu dieser Zeit waren ja noch etwas Besonderes, nicht Selbstverständliches und dass sich dann gerade Frauen nicht als Konkurrentinnen, sondern als geschätzte Mitstreiterinnen sozusagen im Feld der bildenden Kunst sehen und porträtieren, das finde ich besonders reizend.
In dieser Richtung wollte ich auch fragen, Idole und Rivalen, KünstlerInnen im Wettstreit, so heißt der gegenderte, vollständige Ausstellungstitel. Wie viele Arbeiten von KünstlerInnen können Sie denn überhaupt zeigen, Frau Haag? Ich vermute mal, viele werden es nicht sein.
Nein, viele sind es tatsächlich nicht. Es sind eben die genannten zwei, Sofonisba Anguissola und Lavinia Fontana, die hier vertreten sind mit wunderbaren, sehr aussagekräftigen Beispielen, wiewohl das weibliche Bildnis die Frau sehr, sehr oft natürlich auch das Thema des künstlerischen Wettstreits war als ikonografisches Motiv.
Die Frage nach den Juroren haben Sie auch aufgegriffen, Frau Haag, und ja, der Besucherin, dem Besucher den Ball zugespielt. Was können die denn machen? Wie können die denn ihrer Jurorenpflicht nachkommen?
Ja, wir laden alle unsere Besucher, die physischen Besucher, aber auch unsere Online-Besucher ein, selbst Juror oder Jurorin zu werden. Die Besucher, die zu uns ins Haus kommen, haben einen Barcode auf ihrer Eintrittskarte abgebildet und wir haben in jedem Saal unserer Ausstellung eine Votingstation, wo man jeweils zwischen zwei Bilderpaaren oder zwei Kunstwerken jurieren kann, welches denn das Bessere sei. Und das Ganze wird dann aufgezeichnet und am Ende des Rundgangs der Ausstellung sieht man dann auch schon die Statistik, wie zum jeweils laufenden Zeitpunkten das Publikum, die Jury gewotet hat. Und wir haben das nicht nur gemacht, um das ein bisschen ins Zeitgemäße, ins Trendy sozusagen hineinzubringen, sondern wir fordern unser Publikum natürlich auch altersunabhängig, bildungsunabhängig dazu auf, einfach zum vergleichenden Schauen, um eigene Kriterien anzulegen, die eben keine kunsthistorischen Kriterien sind, sondern die können sehr, sehr subjektiv, sind auch sicherlich sehr, sehr subjektiv. Und wir sind schon gespannt, was eben das Ergebnis unserer Publikumsjury sein wird. Ja, und natürlich sind wir alle dabei zu voten und es ist eine sehr, sehr spannende Aktion, die unser Publikum einfach auch mit einbindet in diese Ausstellung.
Idole und Rivalen, Künstlerinnen im Wettstreit im Kunsthistorischen Museum in Wien zu sehen bis in den kommenden Januar. Vielen Dank an die Generaldirektorin des Museums, Sabine Haag.
Sehr, sehr gerne. Schönen Abend.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen jetzt von Victoria Eglau.
Berühmt wurde die junge afroamerikanische Lyrikerin Amanda Gorman bei der Amtseinführung von US-Präsident Biden im Januar des vergangenen Jahres, als sie ihr Gedicht »The Hill We Climb« vortrug, der Titel der deutschen Übersetzung »Den Hügel hinauf«. Heute hat Gorman vor den Vereinten Nationen ein neues Gedicht vorgetragen. Bei einer Veranstaltung zu den UN-Nachhaltigkeitszielen forderte sie damit mehr Engagement gegen Armut, Ungleichheit und gegen den Klimawandel. Antje Passenheim.
Es war ein kräftiger und emotionaler Appell, den Amanda Gorman an die Weltgemeinschaft hielt. Wie kann ich euch bitten, Gutes zu tun, wenn wir bis jetzt kaum den größten Bedrohungen standhalten?
How can I ask you to do good when we've barely withstood our greatest threats? Yet.
Tod, Verderben, Gräueltaten, Klimakrise, Ungleichheit. Im weißen langen Kleid stand die Poetin vor goldenem Hintergrund am Pult der UN-Vollversammlung und plädierte predigthaft und eindringlich zum Handeln und Zusammenhalten.
Der Iran nominiert den Film »Der dritte Weltkrieg« des Regisseurs Humam Seyedi für den Auslands-Oscar 2023. Das meldete die iranische Nachrichtenagentur ISNA. Seyedi und sein Hauptdarsteller Mohsen Tanabandi wurden für den Film bereits in Venedig mit 2 Preisen ausgezeichnet. »Der dritte Weltkrieg« erzählt die Geschichte des Tagelöhners Shakib, der am Set einer Filmproduktion über die Verbrechen Adolf Hitlers arbeitet. Als der Hauptdarsteller ums Leben kommt, wird Shakib wegen seiner Ähnlichkeit zu Hitler angeboten, die Rolle zu spielen. Sein Leben nimmt daraufhin eine dramatische Wende. Um den Debütpreis des Hamburger Harbourfront Literaturfestivals hatte es in den vergangenen Wochen viel Aufsehen gegeben. Nun ist er verliehen worden. Der mit 10.000 Euro dotierte und kurzfristig umbenannte Preis ging an Behzad Karim Khani für seinen Roman Hund, Wolf, Schakal. Das Buch, das die Protagonisten aus der Islamischen Revolution nach Berlin führt, habe die Jury umgehauen, hieß es auf der Internetseite des Literaturfestivals. Die Veranstalter hatten die zuvor als Klaus-Michael-Kühne-Preis bekannte Auszeichnung umbenannt, nachdem ein Autor und eine Autorin auf ihre Nominierung verzichtet hatten. Der Grund dafür war die Rolle des Festivalsponsors, des Logistikunternehmens Kühne und Nagel im Nationalsozialismus. Das Harbourfront Literaturfestival dauert noch bis zum 22. Oktober. Der Pianist Igor Levit ist heute Abend im Jüdischen Museum Frankfurt am Main mit dem Ludwig-Landmann-Preis für Mut und Haltung ausgezeichnet worden. Levit erhalte die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung für sein konsequentes Eintreten gegen Antisemitismus, Rassismus und Demokratiefeindlichkeit, so die Begründung der Gesellschaft der Freunde und Förderer des Museums. Igor Levit wurde 1987 in Russland geboren. Als er 8 Jahre alt war, wanderte seine Familie nach Deutschland aus. Der Pianist hält eine Professur für Klavier an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover inne und ist als Künstler international tätig. Der Ludwig-Landmann-Preis wird seit 2020 alle 2 Jahre verliehen. Erster Preisträger war der israelische Historiker Saul Friedländer.
Die vergangene Woche war geprägt von Fernsehpreisen. Erst wurden die Emmy Awards verliehen, der wohl wichtigste Preis für Fernsehproduktionen. Dann das deutsche Pendant dazu, der Deutsche Fernsehpreis. Ausgezeichnet wurde in beiden Fällen unter anderem die besten Serien des vergangenen Jahres. Ein kleiner Querschnitt nun, ein kleiner Vergleich von Simone Schlosser. Stories to Tell, Serien, über die man spricht.
Die Deutschen und ihre Krimis. Eine Beziehung für sich. Als sich noch vor ein paar Jahren alle Welt beschwert hat, wo denn die guten deutschen Serien bleiben, da haben das hierzulande viele einfach nicht verstanden. Weil, wo ist das Problem? Wir haben doch den Tatort. Mittlerweile ist wohl den meisten klar, dass eine gute Serie mehr braucht als 2 Leute, die alle paar Monate mal zusammen ermitteln und dass es durchaus auch andere Formate gibt als Krimis. Mit die interessantesten deutschen Serien sind aber weiterhin die mit Leiche. Zum Beispiel Lauchhammer, tot in der Lausitz.
Sie kannten das Mädchen?
Ramona.
Ramona weiter?
Schinschke. Ich war mal ein paar Jahre mit der Mutter zusammen.
Hatten Sie noch Kontakt?
Wenig. Wer hat sie gefunden?
Touristen.
Lauchhammer ist origineller, als der Titel vermuten lässt. Der ist übrigens nicht der Name des zuständigen Ermittlers, sondern es ist der Ort, in dem die Serie spielt. Lauchhammer, eine kleine Stadt in Brandenburg, geprägt von Struktur und Klimawandel. Hier nimmt die Krimiserie ihren Lauf, mit der typischen Mischung aus ein Drittel Krimi, zwei Drittel Drama. In diesem Fall besteht das aus Drogenhandel, Arbeitslosigkeit und alten DDR-Verbrechen. Das ist zwischendrin alles etwas viel für die 6 Folgen, aber ich sag mal, langweilig wird es nicht.
Und? Wie lange soll es hier so gehen?
Bis wir wieder weg sind.
Und Sie jetzt hier die Chefin oder was?
Kollegin.
Wir brauchen eure Hilfe.
Und im Besprechungsraum, meine Leute. Ist doch meine Wohnung, meine Frau?
Was soll denn das jetzt?
Du musst gut reden, Mike. Du musst weg. Hat sie gerade noch so zur Kripo verpisst.
Lauchhammer, Tod in der Lausitz, ist in vielerlei Hinsicht eine typische Krimiserie. Aber was sie gut macht, sie ist stimmungsvoll inszeniert und sie ist sehr gut gespielt. Nicht nur, aber auch die beiden Ermittelnden. Er von Michel Matischewitz, sie von Undine Johne. Die beiden wirken wie eins dieser ungleichen Duos, aber ausnahmsweise werden sie mal nicht komplett durchpathologisiert, sondern sie dürfen schlicht ihre Arbeit machen. Und das ist dann doch mehr als in manchem Tatort.
2500 Shows. Also, ich denke, das ist ein Vegas-Rekord.
Allerdings.
Na dann, cheers.
Cheers.
Wie man gute Serien macht, ganz ohne Leiche, wissen wieder mal die Amis. Dort machen sogar längst vergessene Stars hier nochmal richtig Karriere. Zum Beispiel Jean Smart. Mit ihren 70 Jahren spielt sie eine Serienrolle nach der anderen. Sie war die Mutter von Kate Winslet, die Ex von Dr. Manhattan und jetzt spielt sie ihre wohl beste Rolle, für die sie gerade auch den Emmy bekommen hat.
Sie benennen eine Straße nach dir.
Ja, den Deborah Vance Drive. Bestimmt eine Sackgasse mit einer Abtreibungsklinik.
Deborah Vance ist ein Star, eine legendäre Comedian. Einst war sie eine der ersten Frauen überhaupt in dem Business, jetzt hat sie ihre eigene Residency in Las Vegas. Jean Smart spielt sie mit der entsprechenden Mischung aus Arroganz und Verletzlichkeit. Denn wie viele gealterte Stars, insbesondere die weiblichen, weiß sie, dass der Erfolg endlich ist.
Du weißt, du wirst immer einen Platz in der Geschichte des Palmettos einnehmen. Aber vielleicht wäre es gut, wenn du ein paar weniger Shows pro Jahr machst.
Gut für wen?
Auftritt Ava, eine junge Comedy-Autorin und das komplette Gegenteil von Deborah. Ava ist jung, Vogue und sie wurde gerade gecancelt. Grund dafür war ein semi-witziger Tweet über einen US-Senator. Eigentlich keine große Sache, aber jeder Shitstorm hat sein Eigenleben und nun will sie niemand mehr beschäftigen. Also hat ihr Agent, der gleichzeitig auch der von Deborah Vance ist, die rettende Idee. Soll Ava doch für Deborah arbeiten.
Ich werde doch keine Klopf-Klopf-Witze über Männer schreiben, die Klobrille nicht runterklappen können. So verzweifelt bin ich nun auch wieder nicht.
Bei allem Respekt als dein Manager, jetzt gerade bist du so verzweifelt.
Ja, und so kommen die beiden Frauen zusammen und liefern sich einen Schlagabtausch nach dem anderen. Es geht um Altersunterschiede, Humor und natürlich Feminismus. In den USA ist im Sommer bereits die 2. Staffel von Hex gelaufen. Darin lässt die Dynamik leider etwas nach, aber in Deutschland ist bisher nur die 1. verfügbar. Und die ist schnell, smart und so up-to-date, wie man es sich für eine deutsche Serie auch mal wünschen würde.
Die Witze. Ihnen hat keiner gefallen?
Das sind keine Witze. Ich meine, Witze brauchen eine Pointe.
Okay, meiner Meinung nach ist die traditionelle Witzstruktur ziemlich männlich. Total auf das Ende fixiert. Es geht nur um den Höhepunkt.
Ach, das sagt die Richtige. Du hast mir gerade einen Vortrag über deinen gehalten.
Simone Schlosser über einige aktuelle Serien. Es ist schon einigermaßen sonderbar, dass Häuser gebaut aus Stein oder Beton eine niedrigere Lebenserwartung haben als wir Menschen mit Haut und Haar. Die Lebenserwartung eines Gebäudes liegt zwischen 50 und 80 Jahren. Investoren und Bauindustrie haben selbstverständlich ein Interesse daran, diesen Lebenszyklus von Gebäuden nicht zu groß werden zu lassen. Sie wollen Platz schaffen für die Moderne, für den Zeitgeist, für neue Größe, immer mit Gewinn, keine Frage. Doch in einem Gebäude steckt unglaublich viel sogenannte graue Energie. Energie, die zum Bauen eines Gebäudes verbraucht wurde. Und damit sind wir beim Thema Klimawandel. Heute wurde in einem offenen Brief an die Bundesbauministerin Clara Geiwitz ein Abrissmoratorium veröffentlicht. Was da gefordert wird, das werde ich nun mit dem Initiator des Moratoriums, Alexander Stumm, besprechen. Er ist Architekturtheoretiker und Journalist und jetzt zugeschaltet. Herr Stumm, guten Abend.
Guten Abend, Herr Röhrke.
Wir sollten zunächst einmal über die Größenordnung sprechen, uns diese Größenordnungen klar machen bei diesem Thema. Was macht denn den Abriss von Gebäuden aus ökologischen Aspekten so problematisch?
Tatsächlich werden jedes Jahr laut Statistik 14.090 Gebäude in Deutschland abgerissen. Und jüngere Recherchen belegen nun, dass tatsächlich nur ein Viertel der gesamten Abrisse aber in diese Statistiken einfließen. Das liegt daran, dass nur ein kleiner Teil der Abrisse tatsächlich genehmigungspflichtig sind und der Großteil zwar anzeigepflichtig, aber dieser Anzeigepflicht eben nicht nachgekommen wird. Jedes Jahr verbraucht der Bausektor allein an mineralischen Baustoffen 522 Millionen Tonnen Material. Und insgesamt haben wir ein anthropogenes Materiallager allein im Hochbau von 15,3 Milliarden Tonnen in Deutschland.
Das sind unglaubliche Zahlen. Wenn Sie sagen, diese 14.000 Abrisse stellen vielleicht nur ein Viertel dar, dann heißt es vielleicht 50.000 Gebäude, die in Deutschland abgerissen werden. Was passiert denn jetzt mit diesem Bauschutt? Wird der irgendwie recycelt, Herr Stumm?
Das wäre schön. Tatsächlich wird auch viel über Reuse und die Wiederverwendung von Bauteilen heute diskutiert. De facto aber werden nur circa 7% heute rezykliert und wieder im Hochbau eingesetzt. Der Rest wird entweder gedowncycled, das heißt, er wird vielleicht noch im Straßenbau als zerbröselter Bauschutt verwendet oder, und das ist der größte Teil eben, wird auf die Deponie verfrachtet. Und das sind mit 230 Millionen Tonnen 55% des deutschen Abfallaufkommens jedes Jahr, also eine immense Summe.
Jetzt sollten wir natürlich über die politische Dimension dieses Themas sprechen, Herr Stumm. Warum wurde denn bei all diesen Anstrengungen zum Klimaschutz die Bauindustrie bislang nicht in die Pflicht genommen? Haben Sie dafür eine Erklärung?
Die Bauindustrie hat ganz handfeste Interessen und die sind nicht immer ökologischer Art. Das ist jetzt auch erstmal gar nicht unbedingt zu kritisieren, aber genau deswegen haben wir eben mit der Initiative für ein Abrissmoratorium die Politik hier in die Forderung genommen. Und Frau Geiwitz muss hier klare regulatorische Rahmen schaffen, um diese Praxis zu begrenzen und letztendlich zu stoppen, weil wir 2045 klimaneutral werden wollen. Und bis dahin können wir uns das einfach nicht mehr leisten, weiter abzureißen.
Apropos leisten, sich leisten können. Oft wird ja argumentiert, ein Neubau sei billiger und schneller als eine Altbausanierung. Also können wir uns den Nichtabriss, den Erhalt, die aufwendige Sanierung vielleicht finanziell doch nicht wirklich leisten, wenn man bedenkt, dass zum Beispiel 400.000 Wohnungen pro Jahr ja geschaffen werden sollen.
Der Neubau ist nur deshalb günstiger, weil die ganzen Kosten letztlich in die Umwelt und in die Klimabelastung ausgelagert werden. Das ist die gängige Praxis und führt genau zu den Problemen der Klimaerwärmung, die wir heute haben. Deswegen auf die lange Sicht gesehen rentiert es sich auf keinen Fall, weiter abzureißen und neu zu bauen. Das betrifft übrigens auch den Energiehaushalt eines Gebäudes. Es wird gerne argumentiert, dass Neubauten eben energetisch sparsamer sind. Das ist aber nur so lange der Fall, solange eben die Betriebsenergie allein mit einkalkuliert wird. Wenn wir aber, und das ist die ehrlichere Rechnung, die gesamte Lebenszyklusanalyse mit einkalkulieren, das heißt also die Energie, die beim Abriss fällig wird und auch bei der Produktion von neuen Baumaterialien auf der Baustelle etc., dann ist der Energieverbrauch in jedem Fall immer höher.
Sie hatten das Stichwort Regulierung schon genannt, Herr Stumm. Was gilt es denn zu bedenken, wenn so ein Moratorium in Kraft treten soll, um das zu formulieren, um es zu entwickeln?
Ich denke, letztlich ist es sogar eine verfassungsrechtliche Frage. Viele meiner Kritiker in den letzten Wochen haben eben das Argument auch gebracht, dass der Abriss eigentlich Teil eines Eigentumsrechts ist. Und das ist auf jeden Fall ein wichtiges Fundament unserer freiheitlichen Demokratie. Aber, und das ist eben mein Argument, Eigentum verpflichtet auch. Und es geht darum, eben den Gebrauch des Eigentums auch zum Wohle der Allgemeinheit dienstbar zu machen. Und das ist Artikel 14 Grundgesetz. Und ich denke eben, ein Abrissmoratorium ist vor dem Hintergrund unserer multiplen Krisen verhältnismäßig. Und das, denke ich, muss am Verfassungsgericht geklärt werden.
Das Abrissmoratorium, ein offener Brief an die Bundesbauministerin Clara Geiwitz, mitinitiiert von dem Architekturtheoretiker Alexander Stumm. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Vielen Dank, Herr Wolke.
Und nun hier ein Fazit, der Blick in die Feuilletons von Klaus Pokatzki.
Man kann auf vieles verzichten, nicht mehr aber auf den Verzicht, lesen wir in der Süddeutschen Zeitung. Der Verzicht ist nach Lage der Dinge das letzte Rettungsboot auf Erden, ermahnt uns Gerhard Matzig. Der Verzicht zum Beispiel darauf, dem Lebensraum Erde auf jede nur denkbare Weise so viel Schaden zuzufügen, dass er aufhört, ein Lebensraum zu sein. Und so sitzt Gerhard Matzig in Zeiten von Klimakatastrophen und Kriegsgeschehen im Homeoffice und trägt einen Pullover, dazu eine Fellmütze, feste Stiefel und Handschuhe, aus denen vorn die Finger rausschauen, und tippt mit klammen Fingern diesen Text. Die Heizung streikt seit Tagen. Der Handwerker sagt, er komme bald vorbei. Das ist pünktlich zum Herbstbeginn die Warnung vor einem vielleicht mehr als kalten Winter. Wenn Verzicht etwas bringen soll, tut er weh und ist dann eben etwas fundamental anderes als all die üblichen, all die lachhaften Verzichtsversprechen. In diesen Tagen tut aber noch etwas anderes ganz besonders weh. Das Ableben von Queen Elisabeth II. Hat weltweit nicht nur unerwartete emotionale Reaktionen ausgelöst, sondern auch einen Impuls, einen Drang, einen Zwang zum persönlichen Bekenntnis, meint Isolde Karim in der Tageszeitung Taz. Wer an diesem Montag vor dem Fernseher sitzt, um die Trauerfeierlichkeiten für die Queen zu verfolgen, darf sich als Teil einer Gemeinde von weltweit etwa 4 Milliarden Fernsehzuschauern fühlen, heißt es im Berliner Tagesspiegel. Einig sind sich die Kommentatoren, dass dies das größte Staatsbegräbnis aller Zeiten ist, schreibt Elisabeth Binder. Man muss gewiss kein Royalist sein, um sich faszinieren zu lassen von den Aufnahmen, die das Fernsehen vor allem von 12 Uhr an überträgt. Aber wir Royalisten lassen uns natürlich besonders faszinieren in tiefster Trauer. Einmal mehr beschäftigte mich die Tatsache, dass es den Briten gelingt, bei besonderen Anlässen das große Kino zu liefern, das uns Deutschen versagt ist, meint Karl von Siemens. Vielleicht ist uns Deutschen das große Kino versagt, das die Briten liefern, weil wir nicht das singuläre Narrativ haben, das unser Land eint, so der Schriftsteller in der Tageszeitung Die Welt, in einem wunderbar langen Beitrag, der sich eigentlich mit dem Wiederaufbau des Berliner Hohenzollernschlosses beschäftigt. Eigentlich. Doch immer wieder kommt sie natürlich vor. Nun ist die Queen im Alter von 96 Jahren verstorben. Betrachtet man die überhöhte Aufmerksamkeit, die ihr Tod bei uns findet, glaubt man kaum, dass es sich bei ihr um ein ausländisches Staatsoberhaupt gehandelt hat. In Wirklichkeit ist die Queen wie eine entfernte Tante fast auch eine von uns gewesen. Aber selbstverständlich ist sie eine von uns gewesen. Schließlich hieß das königliche Haus Windsor bis 1917 Sachsen, Coburg und Gotha. Schließlich entstammte ihr Mann Philipp dem Hause Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg. Auch wenn wir uns manchmal so geben, sind wir kein Volk von Monarchisten, erklärt Karl von Siemens noch. Die Sehnsucht nach der Monarchie ist die Sehnsucht nach der Fassade einer heilen Welt, und wir wissen, was hinter der Fassade steckt. Ja, leider haben wir es in Deutschland nie zur besten Monarchie gebracht, der parlamentarischen, die Tradition und Demokratie aufs Wunderbarste vereinigt. Nur weil sie sich als Funktionsträgerin sah, sich als Person, also nicht mit der Königin verwechselte, nur darum war sie so eine überzeugende Queen, würdigt Isolde Karim in der Taz. Elisabeth Binder lobt im Tagesspiegel, nach 70 Jahren im Dienst stiftet die Queen noch auf dem Weg zum Grab globale Gemeinschaft.
Klaus Pokatzki mit seinem Blick in die Feuilletons.